Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Peer Steinbrück war Finanzminister der Großen Koalition. Er war Kanzlerkandidat der SPD und er äußert sich in seinem neuen Buch durchaus kritisch über den Zustand seiner Partei. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, Herr Heim.
Herr Steinbrück, zwei Dinge vorweg. Wir sehen uns nicht. Sie sitzen beim BR, ich in Stuttgart. Punkt zwei, wir zeichnen Mittwoch auf und senden Freitag. Was ist in dieser Woche passiert? Putin wieder zum Präsidenten gewählt? Nicht wirklich überraschend?
Nein, keineswegs. Das stand ja vorher schon mit einer deutlichen Zweidrittelmehrheit fest.
Sarkozy in Polizeigewahrsam. Sie kennen diesen Mann noch aus Ihrer Zeit als Finanzminister.
Wohl wahr.
Überrascht Sie das mehr?
Naja, er hat dreimal Frau Merkel gebeten, sie möge mich doch aus dem Kabinett herausschmeißen.
Wirklich?
Ja, und erzeugen.
Mit Begründung oder ohne Begründung?
Ja, ich würde die deutsch-französischen Beziehungen schwer beschädigen.
Okay, wie hat Frau Merkel reagiert?
So wie Frau Merkel sehr kongenial reagieren kann. Sie hat ihm gesagt, Nicola, dann rede doch mal mit Herrn Steinbrück. Das wollte der garantiert nicht hören.
Okay, hat es Sie denn vor diesem Hintergrund überrascht, dass Gaddafi Herrn Sarkozy offenkundig versucht hat zu schmieren oder tatsächlich geschmiert hat?
Nein, es hat mich nicht überrascht, weil dieses, sag mal, Gerücht oder diese Annahme schon immer auch durch die französische Presse geisterte und auch über Frankreich hinaus.
Trump hat den Außenminister rausgeschmissen und einen Handelskrieg erklärt. Was fällt Ihnen dazu ein?
Dass die Welt in der Gefahr sich befindet, das zu wiederholen, was sie Anfang der 30er Jahre betrieben hat mit einer Zollschutzpolitik, die wie eine Eskalationsschraube dazu beigetragen hat, dass wir anschließend es mit einem Faschismus und mit einem Weltkrieg zu tun hatten.
Wie sollte sich jetzt Europa vernünftigerweise verhalten?
Auf der einen Seite einen festen Standpunkt einzunehmen, auch gegenüber den USA, und auf der anderen Seite alles zu versuchen, dass eine Eskalation verhindert wird.
Das alles wird die Große Koalition mutmaßlich versuchen. War es die richtige Entscheidung der SPD-Mitglieder, nochmal für eine Große Koalition zu stimmen?
Jedenfalls im Lichte des schlechten Wahlergebnisses war ich dafür, dass die SPD nicht in eine Große Koalition geht. Nicht zum dritten Mal innerhalb von 17 Jahren. Aber nach dem Jamaika-Aus, glaube ich, gab es keine andere Wahl. Die große Mehrheit der Deutschen ist mental nicht auf eine Minderheitsregierung eingestellt. Sie will klare, handlungsfähige Regierungsverhältnisse haben, die auch eine entsprechende parlamentarische Mehrheit haben. Und es gibt eine Reihe von Fragen, wo man verlässliche Politik auch in Europa machen muss und deshalb eine große Koalition die richtige Entscheidung gewesen ist.
Sind Sie denn zuversichtlich, dass die SPD in dieser neuen großen Koalition in die Gänge kommt oder dass am Ende dieser großen Koalition ein weiterer Absturz steht?
Das liegt ausschließlich an der SPD selbst. Nichts ist geschrieben, nichts ist in Stein gemeißelt. Und die Notwendigkeit, sich zu erneuern, der Schlüsselbegriff, den viele führende SPD-Leute und auch Mitglieder im Munde haben, der stellt sich für die SPD unabhängig davon, ob sie auf der Regierungsbank sitzt oder auf den Oppositionsbänken.
Wichtigster Punkt der Erneuerung?
Sich ein klares Bild zu machen wie über die gesellschaftlichen Verhältnisse, sich ein klares Bild darüber zu machen, dass wir es nicht nur mit einem Verteilungskonflikt, sondern auch mit einem Wertekonflikt zu tun haben. Die Notwendigkeit, sich auf zentrale Botschaften zu konzentrieren, die den Nerv des Publikums treffen und sich organisatorisch und strukturell deutlich zu erneuern.
Herr Steinbrück, den aktiven Politiker gibt es nicht mehr. 2016 sind Sie aus dem Bundestag raus. War es damals die richtige Entscheidung?
In jedem Fall. Was allerdings nicht bedeutete, dass ich nun über Jahrzehnte einem Schweigegebot unterworfen bin. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, dass mir dann nahegelegt wurde, aus Etiketten oder aus Stilgründen, dass man ein solches Buch über das Elend, die Schwierigkeiten der SPD nicht schreiben darf. Das habe ich nicht so richtig verstanden.
Warum haben Sie es nicht verstanden?
Wenn die SPD drei Wahlen knackig verloren hat, eine unter meiner Verantwortung, auch mit meinen Fehlern, wenn sie bei der letzten Wahl ein desaströses Ergebnis eingefahren hat, wenn viele Kommentatoren, Beobachter, teilweise auch wohlmeinend mit der SPD feststellen, sie stünde vor existenziellen Fragen, dann glaube ich, muss es eine sehr tiefe Debatte über die Ursachen der Lage der SPD geben.
Wobei die Reaktionen, verzeihen Sie, in Ihrem Fall auch vorhersehbar waren, insofern als man gesagt hat, ausgerechnet Steinbrück der uns die Wahl 2013 versaut hat mit seinen Vortragshonoraren und mit dem Stinkefinger.
Naja, ich gebe ja zu, dass es Fehler gegeben hat, nicht bezogen darauf, dass ich auch Vorträge gehalten habe bei Leuten, die dafür bezahlt haben. Das ist eher eine merkwürdige Neid- und Bigotte-Debatte. Der Stinkefehler war ein Fehler. Ich wundere mich, dass solche Stil- und Etikettenfragen im Vordergrund stehen und nicht die Substanz. In der Lage, in der die SPD ist, wo sie über die letzten drei Wahlen an die 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren hat. Und ich glaube, da geht es darum, wirklich eine sehr kritische, heftige, auch strittige Debatte zu führen, in welcher Lage die SPD ist.
Unabhängig davon hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, jemand, der so lange in dieser Partei ist, der letztlich auch dieser Partei so viel zu verdanken hat, der schreibt auch mit großem Frust oder zumindest mit großem Leidensdruck.
Leidensdruck ist besser ausgedrückt. Ja. Noch einmal, diese Autoimmunreaktion, die ich bei manchen Vertretern meiner Partei feststelle, die kann ich nicht teilen. Wir haben schon 2013 nach meiner Niederlage den Fehler gemacht, nicht die tieferen programmatischen, organisatorischen, strukturellen Fehler aufzuarbeiten. Und wenn wir das zweite Mal machen, dann wird die 160-Jahr-Feier der SPD nicht mehr so fröhlich wie die 150-Jahr-Feier.
Sehen Sie große Parallelen in dem missglückten Wahlkampf von 2013 im Vergleich zu dem Wahlkampf von 2017?
Einige, nicht durchweg. Ich glaube, dass wir 2013 wie 2017 ein falsches Bild von dieser Gesellschaft hatten, dass alleine der Begriff soziale Gerechtigkeit nicht reicht. Der gehört zum Gencode der SPD zweifellos, aber es fehlte das Zukunftselement, das den erfolgreichen Wahlkampf von Schröder 1998 auszeichnete. Da hieß es Gerechtigkeit und Innovation, der Weg in die Zukunft hinein. Und das Zweite ist, diese Gesellschaft besteht nicht nur aus Opfern. Die SPD wird immer eintreten müssen für die Schwachen und Beladenen, aber sie wird die Mehrheitsgesellschaft darüber in ihren politischen Angeboten und den Themen, die diese Gesellschaft beschäftigt, nicht vernachlässigen dürfen.
Wobei faktisch gesehen die SPD natürlich eine Partei der Älteren ist, erstens, und möglicherweise zweitens eine Partei des öffentlichen Dienstes.
Das ist richtig, jedenfalls in Teilen, obwohl diese klassischen Wählerklientel oder Wählergruppen auch für die SPD zunehmend verschwunden sind. Aber in der Tat, ihr fehlt in meinen Augen die Nähe zu den realen wirtschaftlichen Verhältnissen. Das drückt sich aus in einer geringen Kompetenzzuweisung bei Wirtschafts- und Finanzpolitik. Nicht bezogen auf die Oberbürgermeister, die Landräte, die Landesminister, auch einige Bundesminister. Aber die Partei SPD wird auf dem Feld der Wirtschafts- und Finanzpolitik für nicht so kompetent erachtet wie zum Beispiel die CDU-CSU.
Das Elend der Sozialdemokratie, so heißt das Buch, das Peer Steinbrück aktuell veröffentlicht hat, wobei sie ein Stück weit, glaube ich, auch Anleihe genommen haben bei einem FDP-Mann, nämlich bei Ralf Dahrendorf.
In der Tat, er hat 1987 ein bemerkenswertes Essay geschrieben und damit die These vertreten, es sei das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts gekommen. Und das Merkwürdige ist, er sagte, dieses Ende ist gekommen, weil die SPD erfolgreich war. Er sagt, die SPD hat den Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft weitgehend gezähmt. Sie hat einen Sozialstaat errichtet, einen Wohlfahrtsstaat. Und sie hat dem klassischen Industrieproletariat Aufstiegsmöglichkeiten, nicht zuletzt durch Bildung, eröffnet. Und nun kann sie nur noch ein bisschen reparieren. Jetzt ist sie nur noch der Krankenwagen. Und das reicht nicht für eine historische Mission für die kommenden Jahrzehnte.
Ist das nicht eine total korrekte Zuschreibung dessen, was aktuell los ist mit der SPD?
Das ist der Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich seine Überschrift damals dieses Essays verwende, weil ich auch den Eindruck habe, die SPD wird sich jetzt auf der Höhe der Zeit des 21. Jahrhunderts mit dem digital und finanziell getriebenen Kapitalismus beschäftigen müssen. Sie wird eine neue Gesellschaftsanalyse aufmachen müssen und sie wird insbesondere feststellen müssen, dass alleine sie als Krankenwagen dieser Gesellschaft keine Mehrheit mehr gewinnen kann. Sie muss in die Zukunft weisen. Die Menschen wollen wissen, wohin will diese SPD mit einem modernen, sozial gerechten und wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Deutschland.
Auf der anderen Seite mit dem Wahlslogan Zeit für mehr Gerechtigkeit hat die SPD zumindest versucht, in die Zukunft zu weisen. Warum hat das nicht funktioniert?
Einspruch. Damit hat sie eben nicht in die Zukunft verwiesen, sondern damit hat sie sich als der rote Kreuzwagen dargestellt. Und vor allen Dingen hat sie vergessen, dass sie ja von den letzten 19 Jahren, von 1998 bis 2017, selber 15 Jahre verantwortlich gewesen ist in dieser Regierung. Also jetzt ein Wahlslogan dann zu entwickeln, quasi, jetzt ist Zeit für mehr Gerechtigkeit, da fragen sich die Leute, ja, was habt ihr denn in den 15 Jahren gemacht?
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, die SPD hat ja beispielsweise in der letzten Koalition sehr viele ihrer Punkte durchgesetzt und gebracht hat es ihr nichts.
Ja, sie hat auch in der Koalition, in der ich teilhaben durfte als Finanzminister, vieles durchgesetzt. Ich erinnere mich insbesondere im Zuge der Finanz- und Bankenkrise, war es die SPD, die mit den Vorschlägen gekommen ist, Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Denken Sie an das Kurzarbeitergeld, denken Sie an die Abwrackprämie, die immerhin eine Leitindustrie in Deutschland maßgeblich unterstützt hat. Vieles andere, damals auch vorgetragen durch den damaligen Arbeitsminister Olaf Scholz. Und sie hat auch in der letzten Großen Koalition vieles durchgesetzt. Das Erstaunliche ist, dass Frau Merkel mit der CDU immer in der Lage war, das für sich in Anspruch zu nehmen und die politische Rendite dafür in die eigene Scheuer zu fahren.
Das bedeutet im Klartext?
Dass man in einer solchen Regierung ein in der Tat sehr eigenständiges Profil entwickeln muss. Das bedeutet nicht, dass man die Opposition in der Regierung ist, aber dass man in der Tat sehr selbstbewusst auch in einer eigenen Kommunikation die Erfolge zu vertreten. Die SPD vermittelt häufig den Eindruck, das Wasserglas sei immer halb leer. Sie misst das, was sie gerne möchte, an einer Ideallinie und hadert dann mit sich selbst, wenn diese Ideallinie nicht eingehalten worden ist.
Halten Sie, Herr Steinbrück, denn es für möglich, sich in eine große Koalition zu begeben, jetzt zum dritten Mal aktuell und sich gleichzeitig rund zu erneuern?
Erstens muss sie das. Wenn sie es nicht tut, wenn sie das nochmal nicht tut, dann steht in meinen Augen in der Tat der Charakter einer Volkspartei in Frage. Im Übrigen, sie hat sich auch nicht erneuert in der Zeit, in der sie in der Opposition war. Von 2009 bis 2013. Also offenbar ist der Druck, sich zu erneuern, der stellt sich so oder so, egal wo die SPD sich befindet, ob auf der Regierungsbank oder auf der Oppositionsbank.
Zwei Parallelen zum Wahlkampf 2013 und 2017. Punkt 1, die Motivation der Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus?
Ich bleibe dabei, dass das Willy-Brandt-Haus einer deutlichen Verbesserung bedarf in seiner politischen Schlagkraft und Kampagnenfähigkeit. Damit will ich gar nicht den Stolz und die Verdienste der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiter in Frage stellen. Aber man hat den Eindruck, dass das Willy-Brandt-Haus in seiner organisatorischen Kraft und in seiner Kampagnenfähigkeit jedenfalls hinterher hängt, beispielsweise gegenüber dem Konrad-Adenauer-Haus.
Ich habe in Ihrem Buch, Herr Steinbrück, eine Geschichte gefunden, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Also Ihr Wahlkampf 2013, kurz bevor die heiße Phase begonnen hat, gab es offenkundig die Anweisung oder die Mitteilung an die Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses, doch möglichst jetzt zügig den Resturlaub zu nehmen.
Ja, das war ein Vorstoß, ich glaube, der Personalvertretung, was in der Tat verwunderlich gewesen ist. Und einen kleinen Eindruck in die mentale Verfassung, der jedenfalls damals dieses Willy-Brandt-Hauses vermittelte.
Wie haben Sie reagiert und was konnten Sie verbessern in Ihrem Sinne?
Gut, es hat mir meine Leute dargestellt, die ich mitgebracht hatte, die übrigens nie richtig akzeptiert worden sind. Das ist übrigens einer der Punkte. Das heißt, die Spitzenkandidaten der SPD, die bringen natürlich teilweise eigene Mitarbeiter mit und die werden schon als Fremdkörper wahrgenommen. Das ist offenbar auch Martin Schulz passiert.
Die Funktionäre in Kombination mit einem Proporzgedanken, wie sehr lähmt das eine Partei, die doch eigentlich den Anspruch haben muss, modern zu sein?
Dieser Länderproporz, Geschlechterproporz, Regionalproporz, also damit auch und Flügelproporz spielt in der Besetzung von Mandaten und herausragenden Funktionen eine Rolle und offenbar weniger die Vertretung von jemandem, der eine klare Grammatik des Wortes und auch des Verstandes hat, der Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit hat und der erkennbar interessant ist in den Augen der Wählerinnen und Wählerschaft.
Haben Sie eigentlich mal entweder eine Erklärung für sich selbst gefunden, warum dieses Misstrauen in Ihrem Fall so groß war oder haben Sie auch mit Leuten aus dem Willy-Brandt-Haus genau darüber auch mal gesprochen?
Nein, mit Einzelnen ja. Aber die Betrachtung ist, dass der Apparat der SPD und auch seine Funktionsträger, gegen die nichts einzuwenden ist, jede Partei, die Volkspartei ist, braucht bestimmte Funktionsträger und Funktionäre. Aber die achten sehr darauf, dass man den parteiverträglichen Kodex singen kann. Und sie registrieren nicht, dass zwar die Mobilisierung der eigenen Partei eine notwendige Bedingung ist, Wahlen zu gewinnen, aber eine hinreichende ist es nicht. Der Spitzenkandidat soll nicht nur 450.000 oder 460.000 Mitglieder der SPD erreichen, er muss 60 Millionen Wählerinnen und Wähler erreichen. Und das bedeutet, er muss gelegentlich vor der SPD deutlich vorweglaufen und das muss man ihm auch konzedieren. Ich habe versucht, das in dem Begriff der Beinfreiheit mal darzustellen.
Ja. Der Verzicht letztlich auf eine Modernisierung der Partei, ist das insofern Ein Stück weit verständlich, weil es die eigene Funktionärskarriere sichert?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Ernstfall der Politik für einige in der SPD nicht die Begegnung mit dem Wähler und der Wähler in einer Wahl ist, egal ob Kommunalwahl, Landtagswahl oder Bundestagswahl, sondern das Aufstellungsverfahren während der Delegiertenkonferenz. Da kommt derjenige oder diejenige am besten durch und wird aufgestellt und nominiert mit einem Wahlergebnis von 60, 70, 80%, die diesen parteiverträglichen Kodex am besten singen können. Aber das darf nicht das entscheidende Kriterium sein. Das entscheidende Kriterium muss sein, welche Frau und welcher Mann haben die größte Glaubwürdigkeit, wecken das größte Interesse bei Wähler und bei der Wählerin.
Wir wollten über die Feldenkirchen-Geschichte im Spiegel ein paar Sätze verlieren, Herr Steinbrück. Hätten Sie einen Spiegelreporter so nah an sich rangelassen, wie Martin Schulz das getan hat?
Definitiv nein.
Warum nicht?
Weil mir das zu sehr an die persönliche und auch emotionale und politische Wäsche gegangen wäre. Ich habe mich gewundert. Offenbar lag diese Entscheidung zugrunde. Eine Art Zeiteinschätzung vielleicht im Februar, März 2017, als man von einem Hype um Martin Schulz sprach, nach dem Motto, das könnte ein Heldengedicht werden. Aber das wurde es nicht.
Was ich mich gefragt habe, da liegst du in den Umfragen ein bisschen was über 20%. Und jeder weiß, du hast niemals eine Chance, Bundeskanzler zu werden. Und musst 5-mal am Tag auf irgendwelchen Marktplätzen verkünden, ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde. Punkt.
Das ist ein höchst unangenehmes Dilemma, aus dem sie nicht rauskommen. Das galt für Frank-Walter Steinmeier, es galt für mich, galt auch tragischerweise für Martin Schulz. Sie wissen natürlich bei diesen Umfragen, dass sie weit entfernt sind von dem Ziel. Nun können Sie natürlich sehr ehrlich sagen, auch den Journalisten, also ich weiß, ich werde das Kanzleramt nicht erreichen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Ihre Branche über den Kandidaten herfällt und sagt, er hat es aufgegeben. Und dann sacken Sie automatisch ab und enttäuschen natürlich auch viele derjenigen, die Ihnen behilflich sind, die sich engagieren, die für Sie die Klinken putzen, die sich wirklich einsetzen, die demotivieren Sie. Also so weit darf es nicht gehen, dass sie das Rennen völlig preisgeben. Auf der anderen Seite macht es allerdings auch keinen Sinn, wenn die Umfragen bei 21, 22, 23% sind, zu sagen, Frau Merkel kann gerne unter mir Bundeskanzlerin werden. Ja. Oder es wird am 24. September eine Prozession anderer Parteien ins Willy-Brandt-Haus gehen. Das sind dann doch Übertreibungen, die im günstigsten Fall die Belustigung des Publikums auslösen.
Dann gibt es noch diese im Falle Schulz furchtbare Macht der Bilder. Also ich glaube, an einem Wochenende Obama, Merkel liefern herrliche, für die CDU, für die Union herrliche Bilder und gleichzeitig besucht Martin Schulz eine Fischfabrik und lässt sich mit so einem Plastikhäubchen ablichten.
Das liegt in der organisatorischen Verantwortung des Parteimanagements, an der Parteizentrale. Auch die Fehler kommunikativ, die gemacht worden sind bei der Vorstellung und der Pressekonferenz des Wahlprogrammes, das sind einfach organisatorisch-technische Schnitzer, die nicht Martin Schulz zuzuordnen sind. Aber es ist völlig richtig, Frau Merkel traf sich auf einem G20-Frauengipfel mit Christine Lagarde, ich glaube mit der Ehefrau von Trump, anderen durchaus auch sehr bemerkenswerten Frauen, die entsprechende Themen diskutierte in Berlin. Das waren die Bilder und Martin Schulz schickte man zum selben Zeitpunkt in eine Fischfabrik in Schleswig-Holstein.
Wenn die Fischfabrik nicht seine Schuld war, war es dann seine Schuld, als ausgewiesener Europapolitiker in diesem Wahlkampf gänzlich auf das Thema Europa zu verzichten?
Gut, von Schuld will ich nicht reden, aber gelinde gesagt, es hat mich gewundert. Denn es hat ja keinen gegeben, der prädestinierter gewesen wäre als der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, dem sehr viel Respekt und sehr viel Kompetenz in den europapolitischen Fragen zugeordnet wurde, dieses Thema auch zum Gegenstand eines Wahlkampfes zu machen. Zumal der französische spätere Staatspräsident Macron ja einen solchen Wahlkampf erfolgreich bestritten hatte, auch gegen den rechtsradikalen Front National. Also es gab einen Steilpass, dass man Europa in diesem Wahlkampf besetzen muss, offensiv und sehr selbstbewusst.
Die SPD hat 2017 im Herbst dramatisch verloren, möglicherweise auch deshalb, weil sie die Ängste der Bevölkerung, Stichwort Flüchtlinge, Flüchtlingsproblematik, nicht ernst genug genommen hat.
sie hat nicht richtig registriert, in Teilen auch andere Parteien nicht, dass wir es nicht mehr nur alleine mit einem Verteilungskonflikt zu tun haben, der sich auch nach wie vor in Deutschland abspielt, wenn man an die Drift in der Vermögensverteilung denkt, wenn man daran denkt, dass Bildung nach wie vor sehr stark abhängig ist von dem sozialen Status der Eltern, dass es nach wie vor eine horrende Ungerechtigkeit bei der Bezahlung von Frauen und Männern gibt, die das Gleiche leisten. Aber es gibt daneben zunehmend einen Wertekonflikt. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die sind sehr weltoffen, sehr tolerant, für die ist Globalisierung und Integration sehr positiv besetzt. Und es gibt einen anderen Teil, die fürchten um ihre Geltung. Die sehen sich in ihrem Status gefährdet und sie sehen ihre vertrauten nachbarschaftlichen Verhältnisse, die sehen sie, wie die sich zersetzen. Und die ziehen sich zurück.
Wobei alle Spitzenpolitiker, egal welcher Partei, ja eigentlich auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren müssten. Also Beispiel, Menschen haben Angst davor, in prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie können keine Mieten mehr bezahlen in den großen Metropolen. Auf all das muss Politik doch reagieren, will man verhindern, dass die AfD zulegt.
Ja, das schließe ich ja nicht nur nicht aus, sondern das ist nach wie vor Teil des politischen Erbcodes der SPD, ohne Zweifel. Natürlich wird die SPD sich um diejenigen kümmern müssen, die erkennbar den Eindruck haben, sie sind die Verlierer oder die in der Tat in abzustürzen drohen. Für die muss sie immer der Anwalt sein. Es gibt diesen klassischen Begriff, die SPD muss die Partei der kleinen Leute sein, ganz eindeutig. Aber sie muss auch die Partei derjenigen sein, die etwas gestalten wollen, die nach vorne wollen. Sie darf sich nicht nur auf die Opfer dieser Gesellschaft konzentrieren. Und sie darf auch nicht Menschen zu Opfern machen, die sich selber gar nicht so fühlen.
Wobei es, vermute ich, schwierig wird, wenn Sie sagen, die Opfer werden angesprochen, aber diejenigen, die letztlich in diesem Staat gut leben können und ihr Auskommen haben, die wieder für die SPD zu holen und als Partei für die interessant zu werden, das wird eine schwierige Angelegenheit.
Der SPD sind Wahlerfolge immer dann gelungen, wenn sie bestimmte Bündnisse schließen konnte. Die Bündnisse zwischen Alt und Jung, zwischen denjenigen, die Solidarität bedürfen in einem sozialen Staat und diejenigen, die Solidarität bereit sind zu stiften mit ihren Steuern und mit ihren Sozialversicherungsabgaben. Zwischen denjenigen, die unternehmerisch tätig sind und zwar als unternehmende Unternehmen und ihren Belegschaften. Denjenigen, die in der Tat, wenn man so wollen, im Maschinenraum dieser Gesellschaft tätig sind und auch intellektuellen Impulsgebern. Immer wenn die SPD solche Brücken bauen konnte, dann war sie erfolgreich bei Bundestagswahlen und auch bei Landtagswahlen.
Glauben Sie, dass Sie mit dieser Position in einer Partei mehrheitsfähig sind, in der Herr Stegner beispielsweise aus Schleswig-Holstein ja eine durchaus dominierende Rolle zu spielen scheint?
Die SPD muss immer breit aufgestellt sein. Da spricht nichts dagegen, dass sie in einem Spektrum aufgestellt ist. Aber sie muss wissen, es sind nicht die Flügel der SPD, die den Kuchen ausmachen. Die sind vielleicht die Hefe. Aber der eigentliche Kuchen muss die SPD in einer klaren, profilierten, programmatischen Erkennbarkeit sein, insgesamt. Und sie darf dort nicht als eine programmatische Vielfalt wahrgenommen werden.
Was machen Sie außer Bücher schreiben?
Nee, ich bin der Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Ich habe eine beratende Funktion bei einer sehr gut aufgestellten Bank, der ING DiBa, die in keinerlei der kruden, wenn nicht kriminellen Geschäfte verwickelt ist. Ich reise gelegentlich, werde auch im Ausland gefragt, komme gerade aus Brüssel. Ich habe genug zu tun und freue mich über 4 Enkelkinder.
Was, auch nicht schlecht, was Ihr Engagement bei ING DiBa angeht, ändert nichts dran, dass ein Teil Ihrer eigenen Partei sagt, jetzt lässt er sich das Krisenmanagement von 2008 vergolden.
Ja, aber entschuldigen Sie, wir haben doch kein Berufsverbot in Deutschland. Also beim besten Willen, da sind teilweise Beiträge, wo man sich fragt, was geht da in den Köpfen vor? Also soll mir verboten werden, mit dem, was ich weiß und dem, was ich mir erarbeitet habe, in einer Art beratenden Funktion für eine Bank tätig zu sein, die übrigens aus einer genossenschaftlichen Entwicklung der 60er Jahre kommt. Und darüber regen sich einige Leute auf.
Ich formuliere ja nur die Vorbehalte.
Ich weiß, das richtet sich auch nicht gegen Sie, Herr Heim. Aber man ist wirklich manchmal mit Vorbehalten konfrontiert oder Einwendungen, wo man sich schon selbst disziplinieren muss. Neulich hat es eine Journalistin hier in Bayern gegeben, bei der Süddeutschen Zeitung, Frau Forudistan, die das Buch, das ich geschrieben habe, für unanständig gehalten hat und anschließend zugeben musste, dass sie es noch nicht mal gelesen hat. Okay. Also diese Empörung, die es teilweise gibt, auf Leute einzugehen, wo man gar nicht gehört hat, was die gesagt haben und nicht mal gelesen hat, was die geschrieben haben, ist ein Teil der Debattenkultur in Deutschland, über die wir mal sehr kritisch nachdenken müssen.
Wie sehen Sie, was die Empörung angeht, denn die Empörung über den ehemaligen Bundeskanzler Schröder, den manche für den Cheflobbyisten von Putin halten, und sein Engagement für eher grenzwertig?
Ich glaube, das kann man durchaus grenzwertig sehen. Das ist völlig erlaubt, auch vor dem Hintergrund des Gebarens dieser Russischen Föderation, die in mehrfacher Hinsicht ja internationales Recht verletzt. Ich glaube, das gehört in eine solche Betrachtung. Aber ansonsten sind seine Entscheidungen zu respektieren.
Wir wollten ein paar Sätze noch über Florian Schröder verlieren. Das ist ein Kabarettist, der Sie irgendwie dazu gebracht hat, gemeinsam auf eine Bühne zu klettern. War es eine schöne Erfahrung?
Ja, wir haben viel Spaß gehabt und das Publikum hat offenbar auch viel Freude dran gehabt. Es war eine Art politischer Talk, aber sehr locker mit viel Ironie. Wir haben das 3-mal gemacht oder streng genommen 4-mal gemacht, aber das ist jetzt auch zu Ende und ich habe auch nicht die Absicht, plötzlich das Metier zu wechseln.
Keine Absprachen vorab?
Nein, wir hatten kein Drehbuch, nein, sondern wir wussten, dass es bestimmte Gesprächsblöcke gibt, aber wir hatten keinen Text. Insofern waren diese 3 Veranstaltungen in Berlin, Hamburg und auch Köln in Köln sehr unterschiedlich.
Wobei, wenn man sich's genauer überlegt, Satire und Politik ja möglicherweise mehr miteinander zu tun haben, als man denkt.
Ja.
Darf ich an Sigmar Gabriel erinnern, wie prächtig muss es um eine Partei bestellt sein, dass sie ihren mit Abstand besten und beliebtesten Mann in die Wüste schickt?
Ja, aber das müssen diejenigen entscheiden in der SPD, die das Personalaufgebot darstellen.
Ja, aber ein Per Steinbrück hat doch dazu eine eigene Meinung.
Naja, ich weiß, dass Sigmar Gabriel eines der größten Potenzen der SPD ist, rhetorisch, intellektuell. Ich kenne auch keinen, der eine bessere politische Nase hat. Aber natürlich, seine Dynamik ist gelegentlich jedenfalls auch sehr schwierig zu nehmen gewesen, wie ich selber aus meinem Wahlkampf 2013 weiß. Aber Sie haben recht, die Politik liefert sehr viel Realsatire, insbesondere dieser sehr spezifische Präsident in den USA.
Können Sie eigentlich noch im Stehen schlafen?
Nee, aber ich konnte mal.
Sie konnten mal?
Ja.
Was war da die heftigste Zeit, als Sie Finanzminister waren, während der Großen Koalition, was so den Stressfaktor und das Nicht-Schlafen-Können angeht?
Da schlief man teilweise nur 2 Stunden und es gab auch 2 oder 3 Situationen, wo man dachte, da tut sich ein Abgrund vor einem auf und da springt man rein.
Der größte Abgrund, die Lehman-Pleite damals im Herbst des Jahres 2008?
Nein, das war nicht der größte Abgrund. Der größte Abgrund wäre gewesen, wenn 36 Stunden später der größte Versicherungskonzern der Welt pleite gegangen wäre, der hieß AIG. Und persönlich kann ich mich erinnern, dass ich mit Frau Merkel und Kabinettkollegen in St. Petersburg zu deutsch-russischen Konsultationen war und mir wurde die Nachricht gebracht, dass ein großes deutsches Bankhaus nochmal einen Milliardenkapitalbedarf hat, nachdem wir dachten, wir hätten gerade an einem Wochenende das Problem gelöst.
Und wie ging die Geschichte aus?
Indem wir nochmal ein Krisenwochenende zusammensaßen und immer bis Sonntag 24 Uhr, also 2,25 Stunden nach dem Tatort, eine Lösung brauchten, weil dann zu diesem Zeitpunkt die Tokioter Börse eröffnete und man durfte bis dahin keine schlechten Nachrichten liefern.
Haben Sie eigentlich in dieser Zeit als Finanzminister auch den Rat eines Ihrer Vorvorgänger gesucht, nämlich Helmut Schmidt?
Ja, wir haben drüber gesprochen. Wir haben uns da ja regelmäßig gesehen und das Gespräch bestand immer aus 2 Teilen. Erst fragte er mich aus und dann fragte er nach meiner Agenda, was ich denn von ihm gerne wissen wollte.
Ja. Können Sie sich noch erinnern an die letzte Partie, die Sie mit Helmut Schmidt gespielt haben und wie die ausgegangen ist?
Nein, kann ich nicht. Ich weiß, dass die letzten Begegnungen haben wir nicht mehr Schach gespielt. Es strengt ihn zu sehr an.
Erfreulicherer Punkt zum Schluss der Sendung. Borussia Dortmund, ein Verein, der Ihnen erstens vermutlich nach wie vor am Herzen liegt und zweitens, in dessen Aufsichtsrat Sie nach wie vor sind?
Ja, es verbindet mich mit diesem Verein doch eine ganze Wegstrecke, vor allen Dingen aus meiner Zeit als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Als es diesem Verein mal sehr schlecht ging und ich ein kleines Rädchen dabei sein konnte, behilflich zu sein, weil mir völlig klar war, dass ein solcher Verein in einer schwierigen Region, die einen sehr harschen wirtschaftlich-technischen Strukturwandel erfährt, doch ein sehr wichtiges Projekt oder Objekt der Identität ist, der Identitätsstiftung für weite Teile der Bevölkerung. Und man aufpassen muss, dass ein solcher Traditionsverein nicht plötzlich aus der Liga verschwindet.
Dieses Engagement hat sich ja gelohnt. Also Borussia Dortmund geht es wirtschaftlich gesehen prächtig, aber die Zukunft sportlich gesehen ist ja ein bisschen wackeliger.
Ja, das wird sich auch wieder berappeln. Ich glaube, dass die große Chancen haben, wieder in die Champions League zu kommen, weil sie auf den ersten drei Plätzen landen, im Augenblick in Konkurrenz, insbesondere mit Schalke 04, dem anderen großen Ruhrgebietsverein. Wirtschaftlich sind die glänzend aufgestellt. Sie haben eine hochtüchtige Geschäftsführung, die diesen Verein innerhalb von 10, 11 Jahren absolut in die Spitze geführt hat.
Aber an der todlangweiligen Dominanz der Bayern wird das alles nichts ändern.
Ja, die sind natürlich noch sehr viel stärker, auch wirtschaftlich stärker, und man muss aufpassen, dass die Liga darüber nicht langweilig wird.
Wie schätzen Sie es ein, was die Zukunft der SPD angeht? Sind Sie dann doch eher optimistisch oder eher fatalistisch, / pessimistisch?
Nein, ich glaube, dass die Lage so ernst ist, nachdem sie mit 20,5% ein desaströses Wahlergebnis eingefahren hat und in allen Regionen, in allen sozialen Milieus, in allen Altersklassen verloren hat, dass der Schuss wirklich gehört wird und sich von mir aus auch in einer sehr heftigen, strittigen Debatte diese SPD mit ihrer Erneuerung beschäftigt. Und dazu diente auch dieses Buch, das ich geschrieben habe.
Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach München.
Vielen Dank.
Eins gehört. SPL.